Deutschlandfunk, Europa heute.
Was bezweckt Russland mit der Verstärkung seiner Truppen an der Grenze zur Ukraine? Seit Monaten steht diese Frage nun schon im Raum. Jetzt jedoch nimmt das Drängen auf eine Antwort und auf eine Lösung zu. Und dazu gehört auch der Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gestern in der Ostukraine.
Es war eine Gelegenheit, mit eigenen Augen die Folgen des Konflikts zu sehen, der seit fast 8 Jahren andauert. Dieser hat das Leben der Menschen verändert und viele Leben zerstört und Familien auf beiden Seiten der Kontaktlinie getrennt und die Menschen daran gehindert, zu leben und zu arbeiten.
Der EU-Außenbeauftragte zum ersten Mal zu Gast in der Ostukraine. Zur Versuch einer Lösung des Konfliktes gehört auch, dass etliche diplomatische Formate, die in den letzten Jahren auf Eis lagen, wieder aufgegriffen werden. Darunter kommende Woche zum Beispiel der NATO-Russland-Rat und heute das sogenannte Normandie-Format, also Gespräche, zu denen offiziell Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich gehören. Aber wohin können diese Formate am Ende führen? Das kann ich jetzt besprechen mit Wilfried Jilge. Er ist Osteuropa-Experte vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Guten Morgen, grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Rudde.
Herr Jilge, ordnen wir doch zunächst mal den Termin ein, der heute ansteht. Gespräche außenpolitischer Regierungsvertreter Deutschlands, Frankreich und Russlands in Moskau. Ohne die Ukraine, mit deren Vertretern haben die Deutschen und Franzosen schon gesprochen, stellt sich die Frage, ist das negativ betrachtet der traurige Rest, der vom großen Normandie-Format noch übrig ist, oder positiv gesehen ein Versuch, es nach ungefähr 2 Jahren nach dem letzten Spitzentreffen wiederzubeleben?
Also es ist mit Sicherheit ein Versuch, das Format wiederzubeleben. Man muss vorweg auch anmerken, dass diese Gespräche auf Beraterebene gemeinsam auch mit dem ukrainischen Repräsentanten geplant waren. Das ist anscheinend dann nicht zustande gekommen. Allerdings muss man sagen, es gibt hier eine sehr enge Koordination. Und was man versuchen wird, ist, man wird versuchen, Einstiegspunkte zu definieren, auszuloten, wieder in den Prozess zu bekommen, indem man zum Beispiel über vertrauensbildende Maßnahmen redet, über humanitäre Maßnahmen, beziehungsweise indem man auch Positionen austauscht, denn es sind ja nicht nur russische Forderungen an den Westen, es sind auch große Bedenken, die N2, also Frankreich und Deutschland gegenüber Russland haben, das ja in diesem Jahr im Grunde genommen so etwas wie eine de facto Integration der okkupierten Gebiete des Donbass betrieben hat.
Damit sind wir bei der großen Unbekannten in der ganzen Situation. Ich habe es schon angesprochen. Es geht um die Frage, was Russland mit seiner Truppenkonzentration an der ukrainischen Ostgrenze wirklich vorhat. Eine weitere Invasion, militärische Stärke demonstrieren, politische Einflussbereiche absteckern und ausbauen. Wie interpretieren Sie die Situation?
Der Kreml hat versucht, hier mit einem militärischen Szenario den Westen einzuschüchtern. Er will sozusagen Aufmerksamkeit und er will vor allem die USA zu bilateralen Verhandlungen über die europäische Sicherheit sozusagen damit herbeizwingen. Man muss dazu wissen, dass für die russischen Eliten und vor allem für Putin die Position als Großmacht an sich ein Wert ist, und zwar Großmacht zu sein auf Augenhöhe mit den USA. Zweitens, das hat man ja in den Vorschlägen, die der Kreml vorgelegt hat, lesen können. Es geht um die Sicherung von Einflussbereichen. Putin möchte mit diesem Drohpotenzial sozusagen den Westen und die USA dazu bringen, bilaterale Vereinbarungen mit Russland ohne die Europäer zu schließen, um sozusagen die europäische Sicherheit im Sinne von Einflusszonen zu definieren, die Amerikaner aus Europa herauszudrängen und sich einseitige Vorteile für die militärstrategische Position Russlands zu verschaffen. Ob es tatsächlich zu einer Invasion kommt, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu keiner kommt oder dass es zu einer kommt, ist 50-50. Man muss auf jeden Fall die Stationierung der Truppen unweit der Grenzen, vor allem das Auftauchen auch neuer Militärstützpunkte sehr ernst nehmen.
Mhm. Werfen wir bei all diesen russischen Zielen auch mal den Blick in aller Kürze auf das, was ganz aktuell in Kasachstan geschieht. In der ehemaligen Sowjetrepublik begehren Bürger gegen die Staatsführung auf, die wiederum die Armee einsetzt. Und jetzt will ein von Russland angeführtes ausländisches Militärbündnis Truppen entsenden. Wenn Russland nun auch also in Richtung Kasachstan gebunden wird, wie kann das die Situation rund um die Ukraine verändern?
Zunächst einmal muss man sagen, dass das sehr schön illustriert, was Einflusszonen bedeuten. Denn für Putin dürfte es ein Horrorszenario sein, dass in einem zentralasiatischen Land, in dem die Machtübernahme zwischen den Präsidenten vor wenigen Jahren ganz nach seinem Geschmack gelaufen ist, nämlich ohne jegliche Reibung, dass nun hier Bürgerproteste großen Ausmaßes entstehen. Und insofern ist das eben auch wieder etwas, was man auf die Ukraine übertragen kann. Moskau fürchtet Farbrevolution, fürchtet, dass in seinem Hinterhof demokratische Modelle, die gelingen könnten, entstehen. Und deswegen ist diese Einflusszonenpolitik auch mit Machtsicherung verbunden. Die Frage, ob Moskau dadurch gebunden wird, das glaube ich, das kann man jetzt noch nicht absehen. Man kann noch nicht absehen, welches Ausmaß ein möglicherweise Eingreifen Russlands hat. Aber wenn wir uns anschauen, wie stark und gefährlich die Truppenkonzentration Russlands nicht nur an der Ostgrenze, sondern auch im Schwarzen Meer und um die Krim ist, dann sollte man nicht glauben, dass das diese Gefahr substanziell beeinträchtigt.
Kommen wir jetzt mal zurück zu den diversen diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes. Heute die Gespräche im, ich sag mal, Mini-Normandie-Format in Moskau, am Wochenende USA-Russland-Gespräche in Genf, anschließend erstmals seit 2 Jahren der NATO-Russland-Rat. Es ist also was in Bewegung, aber es kreist viel um Russland. Welche Hoffnungen darf denn die Ukraine sich machen bei all diesen Initiativen?
Die Ukraine muss hoffen, oder was heißt muss hoffen? Sie ist ja auch im engen Abstimmungsprozess mit den amerikanischen und europäischen Partnern. Es geht für die Ukraine darum, ob es den USA in Verbindung mit den europäischen Partnern gelingt, die Gespräche in eine Richtung zu schieben, die nicht dazu führen, dass man über Einflusszonen spricht. Die NATO wird bezüglich der NATO-Osterweiterung im Hinblick auf Staaten wie Georgien oder die Ukraine Moskau keine rechtliche Zusicherung machen. Das ist völlig ausgeschlossen. Das ist auch nicht verhandelbar. Es geht hier um die Charta von Paris und und das Prinzip, das übrigens auch Russland unterstützt hat, dass jeder seine Sicherheitsvereinbarung selbst wählen kann. Aber was man machen könnte, ist eben allerdings in beiderseitigem Sicherheitsinteresse, dass man über Rüstungskontrolle, über regionale Gleichgewichte redet, dass man darüber redet, wie Truppenbewegungen besser angezeigt und transparent kommuniziert werden können. Daran hat sich ja Russland nicht mehr gehalten. Stichwort Wiener Dokument. Die Modernisierung dieses Dokuments zur Notifizierung von Manövern wäre übrigens ein gutes Thema für die Gespräche mit der OSZE. Also man könnte über vertrauensbildende Maßnahmen und über beiderseitige Sicherungsmechanismen reden. Allerdings geht es nicht nur um Forderungen von Russland an die EU oder an die Europäer oder die USA, sondern umgekehrt vor allem auch um die Sicherheit der Ukraine und der Europäer, zum Beispiel durch die Bedrohung russischer Mittelstreckenraketen. Darüber muss auch geredet werden. Stichwort auch Schwarzes Meer, ja, wo Russland massiv die Sicherheit und das Völkerrecht untergräbt.
Danke. Wilfried Jilge war das vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und angenehmen Tag noch.